ein Land der Ordnung, der Regeln, der Sicherheit. Doch unter der Oberfläche lauert das Unbekannte. Verbrechen und Spuren, die im Nichts verlaufen. Wir folgen ihnen in diesem fiktiven Kriminalhörspiel. Folge für Folge. Denn manchmal braucht die Wahrheit eine zweite Chance. Willkommen bei Schattenakte, der Fall der Woche.
Tödliche Frequenz. Es gibt Momente, in denen ein einziger Schluck alles verändert. Für Tom Berger, den beliebtesten Radiomoderator Berlins, war es der Schluck aus seiner persönlichen Kaffeetasse an diesem Herbstmorgen um 6.32 Uhr. Ich war noch nicht einmal in der Stadt, als er auf Sendung zusammenbrach. Millionen von Berlinern hörten nur noch ein Röcheln, dann Musik, die hastig eingespielt wurde. Die Stimme Berlins war für immer verstummt. Mein Name ist Marc Brenner, Kommissar aus Köln. Ich wurde nach Berlin gerufen, weil der Tod eines prominenten Radiomoderators während seiner Live-Sendung mehr als nur lokale Aufmerksamkeit erregte. Was zunächst wie ein tragischer medizinischer Notfall wirkte, entpuppte sich schnell als Mordfall. In Bergers Blut wurden Spuren von Taxin gefunden, einem tödlichen Gift aus Eibennadeln. Das moderne Funkhaus von Radio Berlin 104,7 ragte wie ein gläserner Monolith in den grauen Herbsthimmel, als ich am späten Vormittag eintraf. Kommissarin Julia Wagner, eine erfahrene Ermittlerin der Berliner Mordkommission mit scharfem Verstand und direkter Art, erwartete mich bereits am Eingang. "Danke, dass Sie so schnell kommen konnten", begrüßte sie mich mit festem Händedruck. Der Tod von Tom Berger hat die Stadt erschüttert. Er war nicht nur ein Moderator, sondern eine Institution in Berlin. Das Sendestudio, noch als Tatort abgesperrt, war ein Raum voller Kontraste. Modern eingerichtet, mit Mischpulten, Mikrofonen und Bildschirmen, bot es durch die Glasscheibe einen beeindruckenden Blick über die Berliner Skyline. Bergers Platz war noch so, wie er ihn verlassen hatte. Kopfhörer auf dem Tisch, Notizen für die Sendung, die leere Kaffeetasse. Berger moderierte die Morgensendung Berliner Frühstück seit über 10 Jahren, erklärte Wagner, während wir durch das Studio gingen. Einschaltquoten von 30%, der unangefochtene Marktführer. Seine Mischung aus Nachrichten, Interviews und persönlichen Geschichten kam an. Die Leute hatten das Gefühl, ihn zu kennen. Die Gerichtsmedizinerin Dr. Sabine Krüger erläuterte ihre vorläufigen Erkenntnisse. Die Todesursache ist eindeutig eine Vergiftung mit Taxin, einem Alkaloid aus Eibennadeln. Es verursacht Herzrhythmusstörungen und Atemlähmung. Der Tod tritt relativ schnell ein, innerhalb von 30 bis 60 Minuten nach der Einnahme. Berger hatte keine Chance. Ich untersuchte die Kaffeetasse, die als Mordwaffe gedient hatte. Schwarz, mit dem goldenen Aufdruck, die Stimme. Ein passendes Symbol für einen Mann, der mit seiner Stimme Karriere gemacht hatte. Das Gift war im Kaffee? Srenja, fragte ich. Krüger nickte. Höchstwahrscheinlich. Taxin ist bitter. Aber in einem starken schwarzen Kaffee könnte der Geschmack übertüncht worden sein. Berger trank seinen Kaffee immer schwarz, wie mir gesagt wurde. Mein erster Weg führte mich zu Lena Schmidt, Bergers Co-Moderatorin. Die attraktive Frau Anfang 30, mit kurzen blonden Haaren und wachen Augen, empfing mich in einem der Besprechungsräume des Senders. Sie wirkte erschöpft, ihre Augen waren gerötet vom Weinen, aber da war auch etwas anderes in ihrem Blick. Eine gewisse Erleichterung. Tom und ich moderierten seit 3 Jahren zusammen, erzählte sie. Er war brillant am Mikrofon, ein Naturtalent. Er konnte die Hörer zum Lachen bringen, zum Nachdenken, zum Weinen. Es war, als hätte er einen sechsten Sinn dafür, was die Menschen hören wollten. Wie war Ihre Beziehung zu ihm? Srenja, fragte ich. Ein kurzes Zögern. Professionell. Wir waren ein gutes Team vor dem Mikrofon. Sie blickte kurz weg. Vor 2 Jahren hatten wir eine kurze Affäre. Es war ein Fehler. Tom war kompliziert in persönlichen Beziehungen. Hatte Herr Berger Feinde? Ein bitteres Lachen. Tom hatte die Gabe, Menschen zu begeistern. Aber auch, sie vor den Kopf zu stoßen. Er war rücksichtslos in seinem Ehrgeiz. Und er wusste Dinge über Menschen, Geheimnisse, peinliche Details. Er sammelte sie wie andere Leute Briefmarken. In Bergers Büro fand ich ein verstecktes Aufnahmegerät und mehrere USB-Sticks mit Dateien, die mit Namen und Daten beschriftet waren. Eine Stichprobe offenbarte, dass es sich um heimlich aufgezeichnete Gespräche handelte, kompromittierend, intim, nie für fremde Ohren bestimmt. Der Mann, der Berlin jeden Morgen mit seiner warmen, vertrauenerweckenden Stimme begrüßte, hatte offenbar eine dunkle Seite. Daniel König, der Techniker und Produzent der Sendung, war ein nervöser Mann, Mitte 30, mit Brille und zurückhaltendem Auftreten. Er gab zu, den Kaffee für Berger zubereitet zu haben, wie jeden Morgen. Es war ein Ritual, erklärte er. Ich bereitete den Kaffee genau nach seinen Vorgaben zu. Stark, schwarz, mit einem Hauch Kardamom. Ich stellte die Tasse immer 5 Minuten vor Sendebeginn auf seinen Platz. Wer hätte Zugang zu der Tasse gehabt? Srenje, fragte ich. Theoretisch jeder im Sender. Das Studio ist zwar gesichert, aber die Mitarbeiter haben Zugangskarten. In den frühen Morgenstunden sind nicht viele Leute da, aber immerhin das Sendeteam, einige Redakteure, die Nachrichtenleute. Die Untersuchung der Kaffeetasse ergab, dass das Gift wahrscheinlich kurz vor Bergers Ankunft hinzugefügt wurde. Die Tasse stand etwa 15 Minuten unbeaufsichtigt im Studio, bevor Berger seinen ersten Schluck nahm. Ein kurzes Zeitfenster für einen Mord, der vor den Ohren von ganz Berlin stattfinden sollte. Sarah Berger, die Ehefrau des Opfers, war eine erfolgreiche Anwältin Anfang 40 mit kühler Eleganz und beeindruckender Selbstbeherrschung. Sie empfing mich in ihrem Büro in einer renommierten Kanzlei mit Blick auf den Potsdamer Platz. Tom und ich führten eine moderne Ehe, sagte sie mit kontrollierter Stimme. Wir hatten beide unsere Karrieren, unsere eigenen Leben. Natürlich bin ich erschüttert über seinen Tod, aber ich bin realistisch genug, um zu wissen, dass er viele Feinde hatte. Was für Feinde? Srenje, fragte ich. Ein kühles Lächeln. Tom war indiskret. Er nutzte Informationen, die er hatte, um seinen Willen durchzusetzen, im Sender, aber auch privat. Es war seine Art, Kontrolle auszuüben. Wussten Sie von seinen Aufnahmen? Ein kurzes Flackern in ihren Augen. Tom zeichnete vieles auf. Ja, er sagte, es sei für seine Memoiren. Aber in Wahrheit war es seine Versicherung. Seine Waffe. Die Untersuchung des Radiostudios ergab, dass die Zugangskontrolle zum Studio nicht so streng war, wie sie hätte sein sollen. Mehrere Mitarbeiter gaben zu, ihre Zugangskarten gelegentlich verliehen zu haben oder Kollegen ohne eigene Karte mit hineingelassen zu haben. Ein Sicherheitssystem ist nur so stark wie sein schwächstes Glied. Und in diesem Fall war das Glied sehr schwach. Dr. Michael Weber, der Programmchef des Senders und Mentor von Berger, war ein distinguierter Mann Ende 50 mit graumeliertem Haar und der Ausstrahlung eines Mannes, der es gewohnt ist, Entscheidungen zu treffen. Er empfing mich in seinem großzügigen Büro mit Auszeichnungen und Fotos mit Prominenten an den Wänden. Tom war ein Ausnahmetalent, sagte er mit aufrichtiger Trauer in der Stimme. Ich habe ihn vor 15 Jahren entdeckt, als er noch bei einem kleinen Lokalsender moderierte. Ich erkannte sofort sein Potenzial. Seine Stimme, sein Gespür für die Hörer, seine Fähigkeit, Menschen zum Reden zu bringen. Aber er hatte auch eine andere Seite, bemerkte ich. Weber seufzte. Tom war kompromisslos in seinem Streben nach Erfolg. Er konnte charmant sein, aber auch rücksichtslos. In den letzten Jahren wurde er zunehmend schwierig im Umgang. Aber sein Talent und seine Quoten machten ihn praktisch unantastbar. Gab es konkrete Konflikte? Ein Zögern. Es gab Beschwerden von Kolleginnen wegen unangemessenen Verhaltens. Wir haben versucht, die Dinge intern zu regeln. Vielleicht war das ein Fehler. Nina Hoffmann, eine junge Praktikantin Anfang 20, war zunächst zurückhaltend, als ich sie befragte. Erst als ich ihr versicherte, dass ihre Aussage vertraulich behandelt würde, öffnete sie sich. Herr Berger war... Er nutzte seine Position aus, sagte sie leise. Anzügliche Bemerkungen, zufällige Berührungen. Wenn man sich beschwerte, lachte er es weg oder deutete an, dass man seine Karriere vergessen könne, wenn man Probleme macht. Ich war nicht die Einzige. Haben Sie sich jemandem anvertraut?
Ich sprach mit Frau Schmidt darüber. Sie verstand mich, sagte aber, dass eine Beschwerde wahrscheinlich nichts ändern würde. Berger sei zu wichtig für den Sender.
Robert Müller, ein konkurrierender Moderator, Anfang 40, mit dem Charisma eines Fernsehstars und dem Ehrgeiz eines Olympioniken, machte keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen Berger. Tom war ein Narzisst, sagte er unverblümt. Talentiert, ja, aber auch manipulativ und hinterhältig. Er sorgte dafür, dass niemand ihm seinen Thron streitig machen konnte. Ich hätte die Morgensendung übernehmen sollen, als er letztes Jahr diesen Skandal mit dem Politiker hatte. Aber irgendwie kam er wieder davon. Sie hätten von seinem Tod profitiert, bemerkte ich. Müller lachte bitter. Halb Berlin profitiert von seinem Tod, Kommissar. Aber ja, ich bin jetzt der logische Nachfolger für die Morgensendung. Das macht mich zum Verdächtigen, nehme ich an. Aber ich bin nicht dumm genug, jemanden während einer Live-Sendung zu ermorden. Bei einer gründlicheren Durchsuchung von Bergers Büro entdeckte ich einen versteckten Safe hinter einem Bild. Mit Hilfe der IT-Spezialisten wurde er geöffnet. Darin befanden sich weitere Aufnahmen und ein Notizbuch mit kryptischen Einträgen, Namen, Daten, Stichworte wie Affäre, Steuerhinterziehung, Plagiat. Tom Berger hatte offenbar ein Archiv der Sünden anderer angelegt, eine Sammlung von Schwächen und Fehlern, die er bei Bedarf gegen seine Mitmenschen einsetzen konnte. Kommissarin Wagner berichtete von mehreren Beschwerden wegen sexueller Belästigung gegen Berger, die nie offiziell verfolgt wurden. Der Sender hat die Frauen zum Schweigen gebracht, mit Geld oder Drohungen. Weber wollte seinen Star schützen. Ich erfuhr von einem Machtkampf im Sender. Berger sollte zum Programmdirektor befördert werden, eine Position, auf die auch Robert Müller gehofft hatte. Die Entscheidung sollte in der Woche nach Bergers Tod bekannt gegeben werden. Ein klassisches Motiv, das den Kreis der Verdächtigen jedoch kaum einschränkte. Die Überwachungsaufnahmen des Senders zeigten verdächtige Bewegungen im Korridor, vor dem Studio, am Morgen des Mordes. Mehrere Personen betraten kurz das Studio, darunter Lena Schmidt, Daniel König und überraschenderweise auch Sarah Berger, die behauptet hatte, an jenem Morgen zu Hause gewesen zu sein. Überraschend erhielt Nina Hoffmann anonyme Drohungen. Eine E-Mail warnte sie:
Schweig weiter oder du bist die Nächste.
Ich ordnete sofortigen Personenschutz für sie an. Der Fall wurde komplizierter. Es ging nicht mehr nur um einen Mord in der Vergangenheit, sondern auch um eine potenzielle Bedrohung in der Gegenwart. Bei einer erneuten Befragung gab Dr. Weber widerwillig zu, dass Berger kurz vor einer Beförderung stand, die Robert Müller erhofft hatte.
Tom war die logische Wahl. Er kannte den Sender, hatte die besten Kontakte in der Branche. Aber ja, es gab Widerstand. Nicht nur von Müller.
Ich überwachte den Sender und die Redaktionsräume. Die Atmosphäre war angespannt, die Mitarbeiter verunsichert durch den Tod ihres Stars und die laufenden Ermittlungen. In den Gesprächen auf den Fluren und in der Kantine schwang eine seltsame Mischung aus Trauer und Erleichterung mit, als hätte der Tod Bergers nicht nur einen Verlust, sondern auch eine Befreiung bedeutet. Bei einer erneuten Befragung konfrontierte ich Robert Müller mit den Erkenntnissen über seine heftigen Auseinandersetzungen mit Berger. Der Moderator gab zu, Berger gehasst zu haben, bestritt aber vehement, ihn getötet zu haben. Ich wollte ihn bloßstellen, nicht umbringen, erklärte er. Seine Methoden waren fragwürdig, sein Charakter zweifelhaft. Aber ich bin Radiomoderator, kein Mörder. Meine Recherchen zu Bergers Vergangenheit förderten beunruhigende Details zutage. Sein Aufstieg war geprägt von glücklichen Zufällen, Konkurrenten, die plötzlich zurücktraten oder in Skandale verwickelt wurden. Ehemalige Kollegen berichteten von Einschüchterung und Manipulation. Das Bild eines charmanten Radiomoderators, der Millionen von Berlinern jeden Morgen begleitete, bekam immer dunklere Schattierungen. Sarah Berger wurde bei den Befragungen zunehmend nervös und verstrickte sich in Widersprüche. Sie behauptete, am Morgen des Mordes zu Hause gewesen zu sein, doch die Überwachungsaufnahmen zeigten sie im Sender. Als ich sie damit konfrontierte, erklärte sie hastig, sie habe Tom überraschen wollen. Tom und ich, wir hatten Probleme, gab sie schließlich zu. Er drohte mit Scheidung. Er hatte Beweise für Dinge, die ich getan habe, die meiner Karriere schaden könnten. Ich wollte mit ihm reden, ihn zur Vernunft bringen. Lena Schmidt wurde nach den Drohungen gegen Nina gesprächiger. Sie gestand, dass sie mehr wusste, als sie zugegeben hatte. Tom erpresste mich, sagte sie mit tränenerstickter Stimme. Er hatte Aufnahmen von mir, private Momente, Gespräche, in denen ich Dinge sagte, die ich nicht hätte sagen sollen. Er drohte, sie zu veröffentlichen, wenn ich nicht tat, was er wollte. Was wollte er von Ihnen? Zuerst Sex, dann Informationen über Kollegen. Später wollte er, dass ich gegen Robert aussage, ihm sexuelle Belästigung vorwerfe. Ich weigerte mich. Das war zu weit. Selbst für mich. Daniel König erhielt ebenfalls anonyme Drohungen.
Du hast den Kaffee gemacht. Alle denken, du bist schuld.
Ich ordnete auch für ihn Personenschutz an. Jemand versuchte offensichtlich, Angst zu verbreiten und möglicherweise einen Sündenbock zu finden oder zu erschaffen. Ein entscheidender Durchbruch kam, als ich herausfand, dass das als Mordwaffe verwendete Taxin aus dem Botanischen Garten stammte, wo Sarah Berger regelmäßig joggte. Die Eiben dort waren leicht zugänglich und Sarah hatte botanische Kenntnisse durch ihr Hobby als Hobbygärtnerin. Ein starkes Indiz, aber noch kein Beweis. Bei der Durchsuchung von Bergers Computer entdeckte ich verschlüsselte Dateien mit Beweisen für systematische Erpressung. Mit Hilfe der IT-Spezialisten konnten sie entschlüsselt werden. Was wir fanden, war erschreckend. Berger hatte praktisch jeden wichtigen Menschen in seinem Umfeld erpresst. Kollegen, Vorgesetzte und sogar seine eigene Frau, deren Affäre mit einem Richter er dokumentiert hatte. Nach einem Interview wurde Nina Hoffmann attackiert. Jemand versuchte, sie auf dem Parkplatz des Senders mit einem Auto zu überfahren. Sie kam mit leichten Verletzungen davon, war aber zutiefst erschüttert.
Es muss jemand sein, der glaubt, ich wüsste zu viel,
vermutete sie zitternd. Als ich Sarah Berger zu diesem Vorfall befragen wollte, stellte ich fest, dass sie verschwunden war. Ihr Büro war verlassen, ihr Handy ausgeschaltet. Eine sofortige Fahndung wurde eingeleitet. Das Bild wurde nun klarer. Tom Berger war selbst ein skrupelloser Manipulator, der seine Macht und seinen Charme nutzte, um andere zu kontrollieren und zu erpressen. Sein Tod könnte sowohl persönliche als auch berufliche Motive haben, Rache für vergangenes Unrecht oder der Versuch, zukünftiges Unheil zu verhindern. Am Abend kehrte ich zum Funkhaus zurück, um nach Sarah Berger zu suchen. Das Gebäude war größtenteils verlassen. Nur einige Techniker und die Moderatoren der Nachtsendungen waren noch anwesend. Die leeren Korridore und dunklen Studios hatten etwas Gespenstisches, als würden die Echos all der Worte, die hier gesprochen wurden, noch in der Luft hängen. Im Archiv des Senders, einem Raum voller alter Aufnahmen und Dokumente, entdeckte ich Bewegungen. Vorsichtig näherte ich mich und fand Sarah Berger, die hektisch in alten Kartons suchte. Sie war erschöpft, verängstigt. Ich wusste, dass ich verdächtig wirken würde, erklärte sie mit zitternder Stimme. Aber ich habe Tom nicht getötet, obwohl Gott weiß, dass ich Gründe gehabt hätte. Was suchen Sie hier? Srenje, fragte ich. Beweise. Beweise für das, was Tom mir angetan hat, die Aufnahmen, mit denen er mich erpresste. Ich muss sie finden und vernichten, bevor sie an die Öffentlichkeit gelangen. Plötzlich hörten wir Schritte. Im Archiv erschien Lena Schmidt, in ihrer Hand ein kleines Aufnahmegerät. Es ist zu spät, sagte sie mit überraschend ruhiger Stimme. Die Wahrheit ist bereits ans Licht gekommen. Ich näherte mich langsam, die Hand an meiner Waffe. Sie haben Tom Berger getötet, nicht wahr, Frau Schmidt? Die Moderatorin nickte langsam. Er hätte mich zerstört, sagte sie leise. Nicht nur mich. Nina, Daniel, andere Frauen im Sender. Er hatte Aufnahmen von uns allen. Kompromittierende Gespräche, intime Momente. Er drohte, alles zu veröffentlichen, wenn wir nicht taten, was er wollte. Die Beförderung zum Programmdirektor, erkannte ich. Ja, mit dieser Position hätte er noch mehr Macht gehabt, noch mehr Menschen manipulieren können. Ich konnte das nicht zulassen. Ihre Stimme wurde bitter. Ich kannte seine Schwächen, seine Allergien, seine Gewohnheiten besser als jeder andere. 3 Jahre lang saß ich neben ihm, lachte über seine Witze, ertrug seine Übergriffe. Ich wusste, dass er jeden Morgen denselben Kaffee trank, zubereitet von Daniel. Sie beschrieb, wie sie das Gift aus dem botanischen Garten entnahm, wo sie oft spazieren ging, um dem Stress des Senderalltags zu entfliehen. Wie sie es in Bergers Kaffee mischte, kurz bevor er ins Studio kam. Wie sie zusah, als er auf Sendung zusammenbrach. Es war Notwehr, sagte sie tonlos. Er hätte uns alle zerstört. Und Nina, warum haben Sie versucht, sie zu verletzen? Das war ich nicht. Lena wirkte aufrichtig schockiert. Ich würde Nina nie etwas antun. Sie ist ein Opfer, genau wie ich. Als ich näher trat, hob Lena das Aufnahmegerät. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich habe alles aufgenommen. Toms Geständnisse, seine Drohungen. Wenn ich verhaftet werde, geht alles an die Presse. Das ist keine Lösung, Frau Schmidt, sagte ich ruhig. Sie können die Wahrheit über Berger enthüllen, ohne selbst zum Täter zu werden. Diese Aufnahmen sind Beweise, keine Waffe. Nach einem langen, angespannten Moment senkte Lena langsam das Gerät. Ihre Schultern sackten herab, die Maske der Entschlossenheit fiel von ihrem Gesicht und zurück blieb nur eine erschöpfte Frau, die eine verzweifelte Entscheidung getroffen hatte. Lena Schmidt wurde verhaftet und gestand den Mord an Tom Berger vollständig. Die Untersuchung seiner Aufnahmen und Notizen deckte das volle Ausmaß seiner Manipulationen und Erpressungen auf. Zahlreiche Opfer traten in der Folge an die Öffentlichkeit und berichteten von ihren Erfahrungen. Sarah Berger wurde von den Mordverdächtigungen entlastet, gab aber zu, von den Machenschaften ihres Mannes gewusst und teilweise profitiert zu haben. Ich war gefangen in einer toxischen Beziehung, erklärte sie. Tom hatte diese Gabe, Menschen zu manipulieren, sie glauben zu lassen, sie hätten keine andere Wahl. Nina Hoffmann veröffentlichte ihre Geschichte in einem mutigen Artikel, der andere Opfer inspirierte, sich zu melden. Die Kultur des Schweigens muss ein Ende haben, forderte sie. Niemand sollte so viel Macht haben, dass er über dem Gesetz steht. Dr. Weber trat als Programmchef zurück und gestand seine Mitschuld an der Vertuschung von Bergers Vergehen. Ich habe weggeschaut, als ich hätte handeln müssen, gab er zu. Der Erfolg des Senders schien wichtiger als die Wahrheit. Ein Fehler, den ich zutiefst bereue. Daniel König übernahm vorübergehend die Moderation der Morgensendung und entwickelte einen überraschend eigenen, authentischen Stil, der bei den Hörern gut ankam. Ich will keine zweite Version von Tom sein, erklärte er in seiner ersten Sendung. Ich will ehrlich sein, respektvoll, echt. Der Angriff auf Nina stellte sich als Tat von Robert Müller heraus, der befürchtete, dass ihre Aussagen seine Chancen auf die Programmleitung gefährden könnten. Er wurde verhaftet und angeklagt. Lena Schmidt wurde zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, gemildert durch die besonderen Umstände und ihr Geständnis. Die Aufnahmen, die Bergers Erpressungen dokumentierten, wurden Teil der Beweisführung und führten zu einer breiteren Diskussion über Machtmissbrauch in der Medienbranche. Der Sender durchlief einen schmerzhaften, aber notwendigen Reinigungsprozess. Neue Richtlinien gegen sexuelle Belästigung wurden eingeführt, anonyme Beschwerdestellen eingerichtet, die Unternehmenskultur grundlegend reformiert. In meiner letzten Nacht in Berlin hörte ich die Nachtsendung von Radio Berlin 104,7. Der Moderator sprach über Mut, Wahrheit und Neuanfänge. Seine Stimme war nicht so poliert wie die von Berger, aber sie klang ehrlich, verletzlich, echt. Manchmal dachte ich, ist das, was nicht gesagt wird, genauso wichtig wie das, was gesagt wird. Und manchmal ist Schweigen die gefährlichste Form der Lüge. Tom Berger hatte mit seiner Stimme Karriere gemacht, hatte Millionen von Menschen jeden Morgen begleitet, hatte ihnen das Gefühl gegeben, ihn zu kennen. Aber die wahre Person hinter dieser Stimme kannten nur wenige. Und was sie kannten, hatten sie gefürchtet. Als ich am nächsten Morgen Berlin verließ, dachte ich an all die Stimmen, die wir täglich hören, im Radio, im Fernsehen, in sozialen Medien. Wie viel wissen wir wirklich über die Menschen hinter diesen Stimmen? Wie oft verwechseln wir Vertrautheit mit Kenntnis, Charisma mit Charakter? Der Fall hatte mir gezeigt, wie jemand mit Eloquenz und Ausstrahlung Menschen manipulieren und kontrollieren kann, aber auch, wie dieselben Werkzeuge genutzt werden können, um Wahrheit ans Licht zu bringen und Heilung zu ermöglichen. Die Macht des gesprochenen Wortes ist eine zweischneidige Klinge. Sie kann verletzen oder heilen, täuschen oder aufklären. Und manchmal braucht es nur einen Schluck Kaffee, um das sorgfältig konstruierte Bild eines Menschen für immer zu zerstören und die Wahrheit hinter der Fassade zu enthüllen.
Der Fall ist gelöst. Fürs Erste. Doch hinter jeder Antwort lauern neue Fragen. Das fiktive Kriminalhörspiel ist vorbei. Hat es Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie diesen KI-generierten Podcast. Nächsten Sonntag öffnen wir die nächste Schattenakte.